Greenologen-Pet-Panel. Green Up Your Footprint. Marken, Menschen und Märkte grüner machen.
Wenn man aber die Sache etwas, ich sag nicht lokal, sondern vielleicht sogar global sieht, dann ist der Fischfang der Welt ein echtes Problem.
Ist Fisch gesund oder nachhaltig? Hallo Klaus, schön, dass du wieder da bist zur heutigen Sendung hier beim Greenologen Pet Panel. Es ist ein heißes Thema, finde ich auf jeden Fall. Ja, ist Fisch gesund und nachhaltig? Die meisten werden wahrscheinlich denken, ja na klar, auf jeden Fall, Fisch ist ja immer gesund. Wildlachs, toller Lachs mit allem drum und dran oder Fisch generell, Omega-3-Fettsäuren und. Aber es hat ja auch seine Schattenseiten. Also erstmal, ich begrüße dich, Klaus.
Hallo Joe, es ist wunderbar, dass wir wieder die Chance haben, ein bisschen über die Gegenwart und die Zukunft zu reden.
Definitiv. Das Thema ist ja, ist Fisch gesund und gibt es ihn überhaupt in nachhaltig? Dann die Fragen, die du so natürlich aufgestellt hattest, die ich jetzt einfach mal hier verlese. Ist Fisch als Zutat so wichtig, dass er nachhaltig bezahlt würde? Ich denke mal, dass Fisch immer teurer werden wird, genauso wie wir es gerade auch so in verschiedenen anderen Bereichen haben. Welche Alternativen zu Fisch gibt es oder wird es geben? Und es gibt erste Onshore-Lachsfarmen, die ein geschlossenes System produzieren, aber wer bezahlt die im Hundefutter? Das sind natürlich viele, viele Sachen, die da reinkommen. Gehen wir mal aus von Überfischung der Meere, weltweite Ausbeutung der marinen Ökosysteme. Das sind ja Sachen, die wir immer wieder mitbekommen. Wir sehen, dass es einen Beifang gibt, der damit verbunden ist. Und die Herkunft von Fisch trotz Siegel ist nicht immer zweifelsfrei möglich. Und das ist unser Thema heute. Klaus, du hast die These aufgestellt, dass Fisch in der Hundeernährung nicht mehr notwendig ist, weil wir auf nachhaltige Alternativen wie Algen oder Insektenprotein setzen können. Lass uns das mal Schritt für Schritt durchgehen. Warum glaubst du, dass wir uns vom Fisch abwenden sollten?
Naja, also unabhängig davon, wie jetzt in den letzten Jahrhunderten sich Hunde ernährt haben, und ich glaube, dass sie, wenn sie nicht gerade am Meer waren, seltenst Fisch gekriegt haben, weil einfach Fisch ist ein extrem seltenes Lebensmittel gewesen.
Außer die Labradore, ne, die jetzt gerade mit Fischern zusammenarbeiten. Dann gibt ja jede Menge Zuchttiere auch oder sagen wir Rassen, die auch am Meer leben und natürlich auch Fisch zu essen bekamen.
Das stimmt. Das ist sicherlich dann der Berufsgruppe Fischer geschuldet oder auch wenn man in der Nähe von einer Fischfarm war und da dementsprechend die Nebenprodukte bekommen konnte, ist das bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Also ich bin da echt die letzten Jahre gebrandmarkt durch die ganzen Reportagen und Informationen, die da auf einen zusteuern. Ich weiß nicht, ob du die Marke Follow Fish kennst, die heißt jetzt Follow Food.
Sagt mir nichts.
Sehr interessante Marke im Humanbereich, die seit einigen Jahren aus meiner Sicht eine der ganz wenigen, vielleicht sogar die einzige traceable, also rückverfolgbare Fischherkunft garantiert, wo wirklich quasi auf den Fischtrawler genau zurückverfolgt wird, wo dieser Fisch, den ich gerade esse oder den ich gekauft habe und dann esse, herkommt. Und mit denen habe ich auch schon einige Diskussionen geführt. Für mich ist das die einzige Möglichkeit, ich rede noch nicht von nachhaltig, sondern die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass illegal gefischte Fische in den Napf kommen oder beziehungsweise auf den Teller. Und was ist so problematisch am illegalen Fischfang oder generell am Fischfang? Solange wir an Land sind, gibt es Kontrollmaßnahmen von den Staaten über Satelliten. Es gibt Auswirkungen auf dem Land, die sind ersichtlich. Die Weiten der Meere sind nicht kontrollierbar. Und es gibt riesige, wirklich inzwischen illegale Fischflotten. Man sagt, dass so circa 10 bis 15 Millionen Tonnen Fisch illegal gefischt werden pro Jahr. Bei einem Gesamtfischfang von circa 90 bis 100 Millionen. Also über 10-15% ist illegal gefischt. Und diese illegale Fischfang im Indischen Ozean, aber auch in der Antarktischen See, im Pazifik, führt eindeutig zu einer massiven Reduktion. Es gibt ohne Ende auch Videos in sozialen Medien dazu, ob die jetzt alle, von Deepfakes möchte ich gar nicht reden, ob die jetzt alle genau so sind, wie da geschrieben wird, weiß ich nicht. Was hat das alles mit unserer Hundeernährung zu tun? Am Endeffekt ist es so, dass wo es schon bei Fleisch schwierig ist, spätestens wenn sie außerhalb der EU kommen, ist es ja bei Fisch vollkommen normal, dass die Ware außerhalb von der EU kommt, sofern sie Wildfänge sind. Und sobald ein gefrorener Fisch nach Wochen auf der See irgendwo anlandet, ist eine Rückverfolgbarkeit fast nicht mehr möglich. Und selbst ob dann die Frage, ob die Genetik, also sprich, ob der Fisch wirklich der Art entspricht, unter der er ausgelobt wird, selbst das ist schon in Frage zu stellen. Und von den Nebenstromprodukten ganz zu schweigen, was dann wirklich überhaupt im Endeffekt in dem Mehl meistens ist, weil frisch sieht man den Fisch ja sowieso nicht mehr. Also dieser Wildfang ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht, zumal wir keine Chance haben, und jetzt mache ich so ein Fazit zum Thema Wildfang, danach komme ich zu Aquakultur. Zumal das Wort Nachhaltigkeit impliziert ja, beziehungsweise ich würde es sogar ersetzen durch regenerativ. Ja? Nachhaltig impliziert, dass wir nicht mehr entnehmen, als nachwachsen kann. Regenerativ bedeutet, dass mehr nachwächst, wie wir entnehmen, und dadurch der Bestand sich wieder erholt. Und wir sind weder beim ersten, geschweige denn beim zweiten, in keiner einzigen Population. Der pazifische Kabeljau geht dem Ende zu, der Dorsch in der Ostsee. Also diverse Punkte, wo man wirklich sagen muss, wir haben es übertrieben. Und dazu kommt ja noch ganz viele andere Effekte, vielleicht auch noch kleine Seiteffekte. Durch die Klima- und durch den Treibhauseffekt werden die Meere wärmer und dadurch verschieben sich die Fischgründe gleichzeitig wie auch die Nahrung für die Fische. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, weshalb man eigentlich beim Thema Wildfisch spätestens, wenn er nicht klar rückverfolgt werden kann, zurückhaltend sein.
Man sieht das ja auch mal wieder in Dokumentationen im Fernsehen, was ich immer erstaunlich finde, wenn dann dort Fischer davon reden, dass sie halt rausfahren und eigentlich in die gewohnten Fischfanggegenden gehen und da gar nichts mehr vorfinden, dass sie komplett woanders hin müssen. Ja, weil sie halt merken, dass dort wirklich ja eine Überfischung stattgefunden hat, auf der einen Seite. Aber, was ich auch interessant fand, der letzten Bericht, den ich gesehen hatte, da ging es, war glaube ich in Griechenland, wo ein griechischer Fischer sagte, dass er ganz erstaunt ist, dass jetzt andere Fischsorten wiederkommen. Aber das sind mehr so kleinere Fische, die jetzt nicht in diesen großen Tonnagen wahrscheinlich gefischt werden, sondern mehr vielleicht so für den heimischen Bereich dort jetzt in der Region, wo er lebt. Aber da ist eine Verschiebung da.
Also es passieren ganz verschiedene Sachen. Einmal werden Fischarten eingeschleppt, die meistens aus ganz anderen Ökosystemen sehr dominant dann quasi die bestehende Flora und Fauna unterminieren. Ist ein Riesenproblem. Gleichzeitig ist das Mittelmeer, das ist ja bekannt, nahezu leer gefischt. Also das Mittelmeer kann sich in einzelnen Teilen wieder recovern, wenn zum Teil Fische ausgesetzt werden oder gewisse komplette Fischfangverbote ausgesprochen werden. Mhm. Also es gibt wirklich weltweit, also es gibt dazu auch übrigens, muss man nicht unbedingt zu Netflix, kann man aber auch sehr gute Filme, ich mache jetzt keine Werbung, die wirklich eigentlich diesen katastrophalen Zustände und zwar das geht überhaupt nicht um den kleinen Ost- und Nordseefischer in der deutschen Bucht. Es geht um diese riesigen Fischfangflotten, die über Wochen bis Monate auf See sind, nur zum Anlanden von gefrorenem Fisch kommen, die komplette Verarbeitung auf ihrem Trawler machen und deren Kontrolle beinahe unmöglich ist. Ja, und vielleicht noch eine Sache zum Thema Beifang. Also der Beifang ist eine mittlere Katastrophe. Natürlich gibt es inzwischen mit Sonaren und diversen anderen Gerätschaften Möglichkeiten, wird auch viel mit Satellitendaten gearbeitet, Fischschwärme ausfindig zu machen. Trotzdem ist der Beifang ein Riesenproblem, weil du kriegst die Jäger mit rein, also die Jäger, dann kriegst du jede Menge, weil diese Netze sind hunderte von Meter breit und zum Teil 2 Kilometer lang. Und da lebt ja nichts mehr. Da ist alles tot, alles. Es geht auch nicht mehr, du kannst auch nicht sagen, ja, der Beifang wird über Bord geschmissen. Natürlich wird er über Bord geschmissen, zum Teil darf man das nicht mehr in europäischen, muss man den anlanden und dann wird er gewichtet und gewertet. Aber ansonsten wird er über Bord geschmissen und die sind natürlich alle tot, die Fische. Die überleben das gar nicht, weil die so gedrückt werden in diesen Hunderten von Tonnen Fischmassen. Entschuldigung, dass ich das so plastisch hier erkläre. Aber vielleicht ist es damit ein bisschen leichter, sich zum Thema Fisch nicht zu nähern, sondern eigentlich sich zu entfernen.
Ja, das, was du gerade sagst, ich denke gerade auch an diese ganzen Berichte, die man so sieht, wo dann ganz einfach die ganzen Flotten rausfahren und das, was die an für sich im Kopf haben, die Fischer, ist natürlich ihr Geld, was sie verdienen. Ne? Dass, wenn sie nicht mit genug zurückkommen, dann stimmt natürlich, sag mal, deren Salär nicht und sie können ihre Leute nicht bezahlen.
Ja.
Dann ist ja da in dem Moment eigentlich die Monetarisierung dessen, was die verdienen, weit oben und nicht mehr welche Fanggründe denn eventuell leer sind oder sowas. Es wird ja einfach nur noch dann mehr oder weniger eine Jagd gemacht auf das, was noch da ist. Und das ist ja irgendwo, da muss ja auch eine Reglementierung rein. Aber ich denke mal, wenn das passiert, geht ja nicht nur das kaputt, sondern es ist ja ein ganzer Wirtschaftszweig, der da hinten dran stirbt.
Ja, und es gibt natürlich auch schon Fischfangnationen, Japan, aber auch viele andere, die wirklich systematisch die ganz großen Fische eigentlich schon abgefischt haben. Das kein Problem ist, dass man die adulten Tiere, die am meisten Eier legen und sich am besten vermehren können, am meisten weggefischt hat und die Fische immer kleiner werden, immer früher gefangen werden und immer weniger in die regenerative Phase kommen. Mhm. Also das, ehrlicherweise ist es eigentlich wirklich echt schwierig. Und wenn ich jetzt in die Aquakultur überschwenke und da muss man fairerweise sagen, also fairerweise, ehrlicherweise sagen, dass das meiste, die meisten Rohstoffe, die ich also jetzt mal Fisch, Nassfutter aus Thailand mal außen vor, was übrigens einen ziemlich hohen Marktanteil hat, also Thailand ist eine sehr große Fischnation und die machen außerhalb von Deutschland, glaube ich, am meisten Dosen in der Welt und exportieren diese auch nach Deutschland. Wenn ich jetzt in die normale Trockenfutterriege reinschaue, dann ist das meiste aus der Aquakultur kommt. Ja. Und da wiederum das allermeiste aus der Lachsproduktion. Die Lachsproduktion ist gar nicht so riesengroß, 2 bis 3 Millionen Tonnen im Vergleich zu 100 Millionen Wildfängen, wird aber natürlich mit über 40, 50% aus Wildfang gefüttert. Muss auch so sein, weil wir kommen ja jetzt sicher auch zu Omega-3, Omega-6 ja. Und der Lachs hat ja nicht per se, kann ja nicht per se aus sich selbst heraus Omega-3 produzieren, sondern der muss ja dieses zugeführt bekommen.
Ja.
Und das ist eben diese berühmten Sardellen, Sardinen, Schwärme, die da vor Peru, wenn mal kein El Niño da ist, abgefischt werden, die werden massenhaft den Lachsen gefüttert.
Das ist auch das, was man immer wieder sieht, auch wenn man so Fischfangbuchten manchmal sieht. Das sind die riesengroße Buchten, wo dann ein riesengroßes Netz drum gespannt ist, wo dann die ganzen Lachse drin sind, gefüttert werden. Was da natürlich dann auch passiert ist, dass da jede Menge Kot sich auch absetzt in diesen ganzen Böden, die da sind und dann hinterher natürlich auch eine Vergiftung eigentlich des Fisches bewirkt, ne? Wenn ich das so richtig verstehe.
Also ich habe mich wirklich sehr intensiv mit der Aquakultur beschäftigt. Also wir haben angefangen mit einer sehr dünnen Besiedlung quasi, wo dann, wenn in diesen Fjorden, die ja hunderte von Meter tief sind, also zum Teil, ja, zum Teil nicht alle, dann war das schon relativ ungefährlich, ja. Das ist einfach so eine, ich sage mal, semi-intensive Haltung von Lachs, der sehr dankbar ist für sowas, weil er schnell wächst und wenn man ihn auch genetisch ein bisschen noch verändert, was aber ein echtes Problem ist, ja, weil diese genetisch veränderten Lachse, wenn die in die Wildnis fliehen können, dann vermehren die sich quasi mit dem Wildlachs und schwächen die Genetik des Wildlachses, sodass der Wildlachs nachher weniger resistent ist gegenüber Krankheiten und schneller stirbt. Weil der ist ja ganz anders gezüchtet. Das Zuchtziel ist maximale Zunahme und nicht maximale Resistenz gegenüber Krankheiten. Mhm. Aber unabhängig davon, wenn ich jetzt in diese Aquakultur anschaue, dann hat die sich die letzten Jahrzehnte schon deutlich weiterentwickelt. Einmal riesenproblematisch in immer intensivere, eng aneinander liegende Netze, wie du schon richtig sagst, die dann auch diese zum Beispiel die berühmte Lachslaus produzieren. Lachslaus ist ein Riesenproblem. Fische werden bei lebendigem Leib aufgefressen. Die Fische werden einzeln zum Teil behandelt, müssen behandelt werden und werden natürlich auch mit Pestiziden behandelt. Inzwischen gibt es jetzt jetzt vorletzte Woche in der Reportage gesehen, die erste Offshore-Haltung mit einem Plastikplane. Mhm. Die, also ist eine semipermeable Membran, die in der Lage ist, Wasser auszutauschen und die Fische und der Kot wird aufgesammelt quasi in dieser und kommt nicht mehr in die Umwelt und mhm. Wird dann quasi direkt, das Wasser wird dann wie in einem riesen Aquarium gereinigt, ist trotzdem noch in einem quasi Umwelt im Meer, hat den Vorteil, natürlich Wasser zur Verfügung zu haben und auch relativ viel, auch sauberes Wasser. Gleichzeitig ist die Behandlung von Krankheiten viel einfacher, die Antibiotika, was ein Riesenproblem ist, gell? Weil in der sonstigen Aquakultur gehen die Antibiotika einfach in die Umwelt. Also mhm. Das muss man sich vorstellen, mhm. Ja, da wird Antibiotika ins Wasser geschmissen, ja, das ist eine Katastrophe. Und da gibt es schon Möglichkeiten, und was natürlich jetzt immer mehr zunimmt, ist die Onshore-Aquakultur, die wahrscheinlich auch die Zukunft dann ist. Also, wobei, du hast es im Intro schon gesagt, so ähnlich wie bei Cultured Meat und so, also ist jetzt nicht unser Thema heute, aber die Preise von diesen Fischen sind einfach gigantisch. Es gibt eine ganz tolle Onshore-Fischfarm. In München gibt es eine Garnelenzuchtfarm neben einer Biogasanlage. Es gibt auch andere, die meistens mit Abwärme von Kraft-Wärme-Kopplung oder anderem betrieben werden. Das sind aber Einzelfälle, die werden dann hochgepusht in so gewissen Medienformaten, so nach dem Motto, das ist jetzt die Lösung für die Zukunft, das ist alles nicht bezahlbar, keiner wird Fisch für 30, 40 oder noch mehr Euro das Kilo kaufen können, außer eben die Reichen. Ja.
Aber bei den Onshore-Farmen haben wir doch auch wieder die Problematik, dass ich mit Medikamenten arbeiten muss. Bei so einer Masse an Fischen auf engem Raum, ich komme da ja gar nicht mehr raus.
Ja und nein. Also ich bin jetzt kein totaler Fischexperte, aber ich wage mich mal ein bisschen aus der Deckung, aber nur ein bisschen. Also ich bin definitiv Experte für Rinder, Schweine, Hühner und so weiter. Da ist die Grenze des Erlaubten und Machbaren nicht nur erreicht, sondern sehr gut bekannt und erforscht, was jetzt den Krankheitsdruck und so weiter angeht. Bei Fischen ist es so, dass noch viel schlimmer ist es oder viel stärker ausgeprägt ist es bei Insekten, dass Fische sehr wohl, da sie im Schwarm leben, gewöhnt sind, in einer gewissen Masse aufzutreten. Und das auch systematisiert haben. Deswegen gibt es ja das Schwarmverhalten. Mhm. Und wenn du es schaffst, das Wasser sauber zu halten, und zwar wirklich, wirklich sauber, mit was aber heutzutage mit moderner Technik und Algorithmen und so weiter überhaupt kein Thema ist, wenn du das schaffst mit modernsten Filtersystemen, dann ist der Krankheitsdruck bei Fischen relativ gering. Also das ist jetzt nicht das Problem. Es gibt natürlich Krankheiten, aber das Schöne dabei ist, im Gegensatz zu einem Rinderstall, ja, oder auch anderen Stellen, die immer mit der Außenwelt Kontakt haben. Mhm. Da ist die afrikanische Schweinepest bei Schweinen, da ist die Geflügelgrippe bei Hühnern. Bei Fischen, das sind komplett geschlossene Systeme, da kommt nichts rein, du musst dich komplett entkleiden, wenn du da reingehst. Du kriegst komplett neue Kleidung an und es ist die Luft wird ausgetauscht, also wird nur innerhalb der eigenen vier Wände ausgetauscht. Ganz offen, das ist echt Hightech. Das läuft.
Aber wenn es jetzt Hightech ist, das ist eine Onshore-Farm. Das heißt, ich habe Wasser, das dementsprechend oft recycelt werden muss.
Ja.
Ist dann in dem
Unendliches.
Moment, genau. Unendlich. Aber ist dann der ökologische Fußabdruck dann immer noch so klein oder ist der groß?
Also jetzt, ich glaube, das sind jetzt mehrere implizite Fragen. Mhm. Also erstens mal der ökologische Fußabdruck, der ist übrigens, by the way, kleiner Sidekick oder Seite. Wenn ich jetzt die offiziellen Zahlen, die in manchen Datenbanken kursieren, von Wildfisch anschaue, dann ist der Wildfisch in Sachen CO2 und Carbon Footprint super.
Okay.
Viel besser als, aber woher soll es denn auch kommen? Das ist ein Wildfisch. Mhm. Der vermehrt sich wild, der ist in einer Umgebung, die natürlicherweise sein Ökosystem ist. Was will man da für einen Schaden quasi errechnen? Ja? Wenn ich jetzt eine Onshore-Farm habe, die komplett von der Wärme abhängig ist, also Wärmezufuhr abhängig ist, und da wird ja permanent Intake da sein, dann ist es unmöglich, kannst du total vergessen, wenn du fossile Energiequellen einsetzen willst oder wenn du damit überhaupt rechnest, kannst du total vergessen. Das funktioniert nur, wenn Abwärme da ist. Da muss man sich auch wieder überlegen, woher kommt denn die Abwärme? Ist das jetzt eine Biogasverfeuerung, dann ist die nach 10, 20 Jahren vielleicht auch aus der Förderung draußen oder so. Und wenn es ein Kohlekraftwerk ist oder sonst was, dann muss man sich fragen, ob das sinnvoll ist. Aber grundsätzlich mal Wärme und dann natürlich, wenn regenerative Energiequellen zuhauf zur Verfügung stehen würden, also unter Windkrafträdern zum Beispiel. Und dann ist der ökologische Fußabdruck, um das jetzt mal zusammenzufassen, nicht so hoch wie bei landlebenden Säugetieren. Mhm. Weil die landlebenden Säugetiere haben, die wachsen langsamer, die haben einen höheren, also die Futterverwertung bei Fischen ist relativ gut. Mhm. Also du brauchst relativ wenig, um schnell viel Protein zu erzeugen. Und die Ausschlachtung, also das, was du, Entschuldigung den Begriff, aber du weißt, was ich meine. Fische sind sehr dankbar in dem Punkt. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt der Karpfen oder so, das ist aber ein spezieller Fall.
Jetzt ist ja in dem Moment, der Fisch wird ja als unverzichtbar für ausgewogene Ernährung angesehen.
Ja.
Besonders, was du vorhin gesagt hast, wegen der Omega-3-Fettsäuren. Und da ist ja auch immer wieder so, dass viele von den Hundehaltern auch mir gegenüber sagen, ja, ich nehme dann lieber einen Wildlachs. Ja, das ist ja auch wesentlich gesünder. Da ist doch mit Sicherheit auch dementsprechend eine bessere Omega-3-Versorgung drin und dergleichen. Kurze Frage an dich. In dem Moment, wenn du jetzt sagst, es muss natürlich zugefüttert werden, damit die Omega-3 auch wirklich produzieren können, wo ist denn dann oder wo bekommt der Wildlachs denn oder der Wildfisch dann seine entsprechenden Futterquellen her, dass er das produziert? Oder hat er das, hat er das in ausreichender Menge tatsächlich? Ist das wirklich so ein Qualitätssiegel?
Also in der Tat, ich habe jetzt gerade vorhin noch auf der Fahrt hierher einen Podcast gehört zum Thema Omega-3 und Algen. Mhm. Also das ist inzwischen wissenschaftlich ausreichend fundiert bewiesen. Kein einziger Fisch kann Omega-3 und Omega-6 selbst produzieren. Das ist nicht möglich, diese Synthese findet durch Algen statt, Schizochytrium zum Beispiel. Oder Ulkenia oder andere, das sind Mikroalgen, die kannst du mit dem bloßen Auge nicht unbedingt erkennen. Und dann gibt es dieses faszinierende, Ökosystem Meer, wo dann eben diese Algen im Rahmen von einem ganzen, einer Kaskade, ja, am Schluss im Fisch landen. Also der letzte Fisch, der dann vom Lachs gefressen wird. Der beinhaltet dann quasi, so ähnlich wie als ich aufgewachsen bin, vor 20 Jahren, hieß es, die Thunfische akkumulieren Quecksilber.
Das hört sich gerade interessant an. Vor 20 Jahren bist du aufgewachsen. Das hört sich an, als du jetzt gerade Mitte 30 bist.
Vor 30 Jahren. Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Also so ähnlich wie Ende der Nahrungskette, also auch Haie zum Beispiel sind Ende der Nahrungskette, akkumulieren auch viele, viele Gifte. So ist es so, dass eben auch die guten Sachen akkumuliert werden. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Also ja, diese Mikroalgen wachsen weiterhin exzellent und die sind auch da und die kann man auch, also die werden in der freien Wildbahn dann dementsprechend akkumulieren sich in den Fischmehlen von Sardinen, Sardellen und anderen großen, auch Beifang wird zum Teil da verarbeitet. Ansonsten kann man Mikroalgen sehr gut onshore in Algenfarmen kultivieren und auch abernten.
Aber dann ist doch an und für sich die Entschuldigung, dass ich dir so ins Wort falle, aber dann ist doch an für sich vielleicht sogar die kostengünstigere Variante, dass man direkt auf Algen geht und nicht den Umweg über Fisch.
Also die ökoeffizientere auf jeden Fall.
Auch die bezahlbarere.
Die kostengünstigere aktuell noch nicht, weil die Kosten der Überfischung der Meere werden externalisiert. Mhm. Also die finden nicht in Eingang, also das ist die Tragik der Allmende. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst.
Nein.
Hochinteressantes Buch. Die Tragik der Tragedy of the nicht Allmende, Common, of the Common. Mhm. Und da wird das wunderbar erklärt, ja. Wenn du ein Feld hast und du bist alleiniger Besitzer und du hast da zwei Kühe und du machst da zwei Kühe drauf, dann achtest du darauf, dass die Kühe die Wiese nicht komplett kaputt machen. Hast du aber eine Almende, wo 50 Kühe draufkommen, dann kümmert sich kein Mensch darum, weil jeder denkt, na okay, irgendwie wird meine Kuh schon noch was abkriegen. Und so ist es beim Meer auch. Es ist einfach so, dass es gibt keine Meerespolizei, die darauf achtet, dass da wirklich das reduziert wird. Das findet nicht statt. Also vernehme, ich glaube, dass wir ehrlicherweise keine andere Chance haben, als in zum Beispiel wirklich die Mikroalgenproduktion, was inzwischen auch weltweit massenhaft aufgezogen wird, als Basis, und jetzt wird es ganz wichtig, zuerst einmal die größte Masse des Algenöls wird in die Fischaquakultur gehen. Mhm. Was ich jetzt sage, das glaubst du mir wahrscheinlich nicht. Die Werte in der Omega-3-Fettsäuren in Zuchtlachs sind inzwischen so niedrig wie noch nie. Mhm. Und zwar, weil die Aquakulturfische immer weniger Fische bekommen als Nahrung, weil sie immer mehr vegan ernährt werden. Mhm. Und in Soja, Proteinkonzentrat oder auch in Insekten, die auch verfüttert werden, ist halt wenig oder gar kein Omega-3 drin, je nachdem, was die halt gefressen haben. Mhm.
Dann ist ja aber eigentlich, es ist ja eigentlich dann Schmuh, wenn ich sage, okay, Fisch ist ein so ganz tolles Produkt, wenn ich nicht weiß, was da im Hintergrund alles eigentlich gefüttert gemacht werden muss, um auch ein hervorragendes Ergebnis zu bekommen. Nochmal dann die Frage, ist es dann tatsächlich in Zukunft nicht besser, direkt auf Insekten und auf Algen zu gehen? Auch was natürlich die Nachhaltigkeit angeht und die Bezahlbarkeit, anstatt über den Weg Fisch. Die Fisch wird es immer geben, das ist gar keine Frage. Aber jetzt gerade in der Hundeernährung.
Ja, das stimmt. Also ich war stehen geblieben bei dem Externalisieren der Kosten. Das Problem ist, dass es aktuell billiger ist, wesentlich billiger ist, die Natur kaputt zu machen, weil kein Preisschild dran hängt. Es wird nicht bezahlt. Keiner muss das bezahlen, das Billige. Du kriegst für einen Apfel und ein Ei diese Omega-3, beziehungsweise Apfel und ein Ei, die Lachspastillen. Mhm. Wie viel da noch wirklich drin ist und auch nach einem halben Jahr noch drin ist, sei dahingestellt. Um deine Frage klar zu beantworten, ja, eindeutig sind die Mikroalgen und die Produktion des Algenöls daraus die sicher beste Alternative für die Zukunft. Und zwar für Mensch und für Hund und für Katze. Ohne Wenn und Aber. Also ich würde es für erstrebenswert halten, dass das massiv ausgebaut wird. Kleine Anmerkung, solange wir natürlich Lachs haben, wird es auch Lachs-Nebenprodukte geben. Und solange es Lachs-Nebenprodukte gibt, wird es Lachsöl geben. Und dann ist natürlich trotzdem sinnvoll, dass wir das Lachsöl verwenden. Aber es wird die Situation auftauchen, dass das Mikroalgenöl viel besser ist als das Lachsöl. Und dann muss ich natürlich zeigen, wenn dann noch die bisher externalisierten Kosten von der Lachsproduktion dem Lachs zugeschlagen werden, kann durchaus die Folge sein, dass das Algenöl langfristig wesentlich billiger ist. Aber, und Insekten ist eine andere Baustelle, Entschuldigung.
Nee, kein Problem. Aber dann ist es ja eigentlich, wenn ich das so höre, eigentlich die bessere Wahl, wenn man in dem Moment sagt, um die Umwelt und die Ozeane zu schützen, dementsprechend auf Insekt und Alge zu gehen.
Ja. Ja, also eindeutig ja. Es gibt inzwischen auch Handelspräparate und von Marken zum Algenöl für Hunde, wobei ist eigentlich egal ist, du kannst für Menschen und Hund dasselbe verwenden. Da ist jetzt natürlich manches ein bisschen optimierter oder marketingtechnisch aufgepimpt. Egal, auf jeden Fall, fütter deinem Hund Mikroalgenöl, das ist bestimmt gesund und nachhaltig. Bei Insekten ist das Problem, dass die Insekten natürlich auch nur das beinhalten, was ihnen gefüttert worden ist.
Genau.
Und da Insekten ja, das wird ja überall propagiert, mit Reststoffen gefüttert werden, ist natürlich dann schon die Frage zu stellen, was sind das für Reststoffe und ist da irgendwas drin? Und wenn die zum Beispiel nur Weizenkleie kriegen, und in Weizenkleie ist halt einfach nichts drin, dann bringt es auch nichts, ein tolles Insektenmehl zu verfüttern. Da ist kein Omega-3 drin. Wie soll es denn reinkommen?
Wird das eigentlich, gerade Insekt, kommen wir wieder zum Fisch zurück, aber beim Insekt wird das dann irgendwo auch nachweisbar sein, was die gefüttert bekommen haben? Kann ich das als Verbraucher irgendwann erkennen?
Also du hast vorhin die These aufgestellt und die ist absolut richtig. Eigentlich müssten wir bei jedem Lebensmittel wissen, woher es kommt und wie es aufgezogen worden ist.
Definitiv. Also ich kann mich gut daran erinnern, wenn ich irgendwo manchmal auf Fischpackungen drauf gucke, steht da hinten drauf, dass es der und der Kutter gewesen ist, der dann und dann da unterwegs war. Und wenn du dann auf so, gibt's so eine Internetseite, kannst du drauf gehen, dann kannst du sehen, in welchem Fischfanggebiet der gerade unterwegs ist und wo praktisch da der Fisch, den du gerade hast, ja, es heißt, dass der von diesem Kutter kommt aus der und der Region.
Also das Problem ist ein Stück weit, erstens mal kann es in dieser Region dann trotzdem auch illegale Fischfanggebiete geben oder Trawler oder was auch immer. Es gibt übrigens auch massive Menschenrechtsverletzungen auf Fischtrawlern in internationalen Gewässern. Also muss man auch noch sagen, ist den meisten Leuten nicht ganz so wichtig, interessanterweise, aber ist auch schon gut. Eigentlich müssten wir immer wissen, wie was hergestellt ist. Und natürlich ist es inzwischen die, also von einem, wenn ich jetzt Hundefutterhersteller bin, ist meine Aufgabe, mir sehr gut anzuschauen, von wem kaufe ich Rohstoffe ein, weil dann weiß ich ja auch, was da drin ist. Jetzt bei diesen extrem standardisierten Fleischmehlen zum Beispiel, Hühnermehl oder sowas aus großen Produktionsstellen, dann ist da eine Egalisierung da. Aber bei Insekten ist die Zusammensetzung massiv von dem jeweiligen Hersteller und vielleicht sogar noch von der saisonalen geänderten Fütterung abhängig. Also da kann der Fettgehalt absolut variieren und es können die Fettsäurenzusammensetzung variieren. Und die Proteingehalte, wie auch die Proteinzusammensetzung. Also von dem her höchste Variabilität bei Insekten. Bei, ich sage jetzt mal, Säugetieren, bei normalen Säugetieren ist die Varianz da nicht so groß. Ja.
Wenn wir das zusammenfassen, so sag mal, auch um aus dieser Sendung auszusteigen, bei dem, was wir jetzt gesagt haben, glaubst du, dass Algen Fisch in der Hundeernährung komplett ersetzen kann und eventuell auch gerade mit einer Alternative in Kombination oder aber auch Insekt, ist das eine Möglichkeit?
Also ich bin zwar selber, ich bin ja als Krinologe manchmal der Versuchung unterworfen, in Extremen zu denken.
Du musst so denken.
Ja. um Lösungsräume und Möglichkeitsräume zu öffnen für meine eigenen Gedanken und für die Gedankenwelt der Zuhörerinnen und Zuhörer. Und diese Extremen sagen, ja, in, keine Ahnung, so und so viele Jahrzehnten ist die Alge überall fermentierbar und auch überall verfügbar. Ich glaube, dass es natürlich unendlich viele Grauschattierungen gibt und dazu gehört zum Beispiel das MSC und ASC Siegel, was dann MSC ist der Wildfang, der in gewisser Weise zertifiziert ist, gibt es auch viele Fragezeichen. Kann man auch nicht alles glauben, aber man muss immer dazu sagen, ohne diese Zeichen ist die Welt noch schlechter. Gell? Mhm. Und ASC ist dann ein Zeichen von Aquakultur, der nachhaltiger ist als die normale Aquakultur. Wobei, da muss man auch sehr, sehr aufpassen. Gell? Also da wird natürlich so ähnlich wie Tierwohlversprechen, wird mit Varianten argumentiert, die jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich fundierbar sein können. Ja? Also ob der Fisch nun 10 Kubikmeter Wasser mehr hat oder weniger, weiß ich nicht, ob man das irgendwie bewerten kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir auf jeden Fall von den Wildfängen wegkommen können und werden. Und wir werden einen flächendeckenden Einsatz von Algenöl im Hundefutter sehen.
Jetzt habe ich aber dazu noch eine ketzerische Frage. Mal gucken, wie deine Antwort ist. Wenn wir jetzt aber natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Plastikmüll im Wasser haben und die Fische bekommen ja auch diesen Plastikmüll, den nehmen sie ja auch mit auf. Und die Algen werden das mit Sicherheit auch mit aufnehmen. Wird dann, und auch Schwermetalle, die im Fisch sind, ist da nicht etwas, das auch dann darüber mit natürlich in die Nahrung reingeht? Egal ob Fisch, egal ob Alge, aber nicht Insekt?
Also es gibt da sehr, sehr viele Diskussionen dazu. Stichwort ist Nanopartikel. Mhm. Also Mikroplastik im Blut, das glaube ich jetzt dann doch noch nicht. Also solange es nicht im Darm, Lumen gängig ist und in die Blutzirkulation kann, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Das ist in diesen Filmen, die man so sieht, in manchen Mägen von Walfischen und auch Haien und so weiter durchaus Plastik gibt und natürlich auch Schildkröten, die sich da in irgendwas verfangen haben und so. Also das sind alles furchtbare Bilder, die da rumgeistern. Das jetzt das Mikroplastik, was übrigens, by the way, gell, das eigentliche Problem ist das Mikroplastik. Also wir reden ganz oft im Plastik im Ozean und dann sehen wir diese rumschwimmenden PET-Flaschen und so, ja. Das allergrößte Problem ist unsichtbar. weil das allergrößte Menge an Plastik ist in 1000 bis 2000 Meter Tiefe und ist Mikroplastik. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir keine Ahnung haben, und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, also zumindest mal nach allen Quellen, die mir vorliegen, keine Ahnung haben, was das eigentlich alles für Auswirkungen auf die Fische hat. Man weiß, dass ich glaube 2050 ist, wenn wir weiter so Plastik in die Meere schmeißen, mehr Plastik in den Meeren sein kann, wie Fische drin sind. Und ja, es kann auf jeden Fall eine Auswirkung geben, ob dann wir überhaupt noch Wildfänge essen wollen. Das meine ich jetzt ernst, gell? Wir als Menschen. Das sei dahingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass, ich weiß nicht, habe ich dir mal erzählt, dass ich mal selbst Fische gehalten habe?
Nein. Hier,
also um sie.
Ich meine, ich hatte auch im Aquarium, ja, aber die haben wir nicht gegessen.
Ja, nee, die habe ich schon gegessen. Tilapia. Aber was ich sagen wollte ist, ein Grund war, dass ich weiß, was die dann gefressen haben und ich weiß auch, wie sie gelebt haben. Und das muss jetzt nicht jeder bei, oder können auch die wenigsten bei sich daheim machen. Aber das ist wieder regional und jetzt komme ich vielleicht zu so einem Ausblick, der auch schön ist, ja, also der auch schön sich vorzustellen ist, dass wir wieder hinkommen zu einer regionalen Lebensmittelversorgung im Rahmen von Urban Gardening, ja, dass wir durchaus Aquaponding-Systeme etablieren und dass es Mischsysteme gibt, die vielleicht sogar in großen Rewe-Märkten, in Berlin gibt es schon, in Frankfurt steht einer, dass da Mischsysteme entstehen, die dann vielleicht sogar schon noch mit den Nährstoffen aus dem Wasser dann die berühmten Kräuter produzieren und so weiter. Das sind Themen, die, glaube ich, einen Mehrwert für alle Beteiligten darstellen und eine definitive Entspannung auf den Meeren bedeutet.
Jetzt haben aber natürlich die Fische auch noch die Problematik deiner Belastung mit Quecksilber und Cadmium. Mhm. Sowohl, sag ich mal, der Thunfisch als auch der Lachs. Das ist ja dann etwas, was ja auch irgendwo noch mit dazukommt. Gerade auch in der Menge des Fisches, was man essen sollte. Da gibt es ja immer wieder so eine Begrenzung. Wobei ich das immer komisch finde, wenn ich jetzt irgendwo, sag mal, in einem Land lebe, wo sehr viel Fisch auf der Tagesordnung ist. Die Menschen leben ja auch sehr lange, die werden alt. Ja, aber trotz allem ist ja immer wieder so, dass auch gewarnt wird, gerade, ne, wenn du Thunfisch isst, achte darauf, wir haben Schwermetalle drin, ne? Wir haben dementsprechend Quecksilber, wir haben Cadmium. Ist das direkt aus dem Fisch oder ist das mehr die Verpackung?
Ja, also das sind unterschiedliche, man muss da immer sehr stark differenzieren. Cadmium ist ein Schwermetall, was natürlich niemals irgendwo, es ist immer ein Schwermetall, was giftig ist, toxisch ist. Kommt aber eher aus Vulkanausbrüchen, aus verwittertem Gestein und so, und hat dann bei allem, was irgendwie mit Stein oder mit Sand oder so zu tun hat oder auch natürlich in manchen Meeresregionen vielleicht eine lokale, regionale stärkere Belastung mit sich bringt. Quecksilber dagegen ist ein ubiquitäres Megaproblem der Welt, und zwar weil Quecksilber, die größte Quecksilberquelle, übrigens, by the way, Deutschland ist ein riesiger Emittent von Quecksilber. Ich habe mich nicht vorbereitet drauf, ich kriege gerade die Tonnenzahl nicht zustande. Es ist erschreckend, wie viel Tonnen Quecksilber Deutschland emittiert, und zwar durch die Braunkohle. Braunkohleverbrennung ist ein riesiger Emittent von Quecksilber. Und das ist nicht nur so, dass es in die Luft geht, sondern es ist auch nachher noch in den Gruben, in den Abraumhalden, im Wasser findet man es wieder und dann ist es im Fisch. Und ja, du hast vollkommen recht, Ende der Nahrungskette, also der Thunfisch ist natürlich inzwischen recht gut untersucht und ich bin auch ziemlich sicher, dass es da Reihen- und Kettenuntersuchungen gibt. Es gibt sicherlich auch Grenzwerte. Ich selber habe jetzt von Quecksilber die letzten Jahre keine Skandale mitbekommen. Ich glaube, dass wir leider, Joe, das muss ich einfach so sagen, und das ist total deprimierend, damit leben müssen, dass wie andere Schadstoffe auch, also es gibt ja auch hormonell wirksame Substanzen und anderes, wir als Ende der Nahrungskette einfach der Akkumulator sind. Also bei uns findet dann einfach eine Akkumulation statt im Körper und ob wir jetzt daran sterben, ob das schlimm ist und so weiter, das weiß ich nicht.
Okay, abschließend. Wir haben ja ganz klar, die sind die Thesen da, die du nennst. Es geht hier um Nachhaltigkeit. Es geht darum, die Nachhaltigkeitsziele, die von der EU gestellt sind, die fest zementiert sind, auch zu erreichen. Dazu gehört dann unter anderem halt auch, sich mit dem Thema Fisch zu beschäftigen. Und natürlich mit alternativen Proteinquellen. Was glaubst du? Ist hier der Wendepunkt, an dem die Menschen wirklich verstehen, dass nachhaltige Alternativen wie Algen nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch langfristig die bessere Entscheidung für unsere Tiere sind?
Also gibt es zwei bis drei Ansätze. erster Ansatz ist ganz einfach der Preis.
Ja, das denke ich auch.
Der Fisch ist über die letzten 2 bis 3 Jahre im Rahmen der Inflation, aber auch der knappen Ressourcen sehr teuer geworden. Und das ist auch richtig so. Und ganz offen ist, ich verstehe auch nicht, warum es da noch von der GFE oder anderen diese relativ hohen Fischvorgaben, will ich nicht sagen, Empfehlungen in dem Verzehr gibt. Ich glaube, dass die meisten über, nicht, das ist nicht despektierlich gemeint, die meisten über die berühmte Fischfrikadelle oder Fischstäbchen nicht hinauskommen. Ist auch absolut okay. Der zweite Punkt ist, dass das Thema Tierwohl bei vor allem der weiblichen, jüngeren Mitglieder der Gesellschaft sehr wichtig ist und dass aus Gründen des Fischwohls, ich nenne es jetzt Fischwohl, bereits jetzt eine starke Nachfrage nach Algenpräparaten vorhanden ist. Und automatisch, wenn große Nachfrage da ist, jetzt komme ich zum dritten Punkt, werden die Algen durch die Skalierung deutlich billiger. Das wird passieren, das ist auch Gesetz der Economy of Scale und ob das jetzt in 2 oder in 5 Jahren passiert, ist eigentlich egal. Mhm. Ich glaube, dass die Gesellschaft sich da ganz ohne, dass da viel Druck passiert, weil diese Substitution ist ja sehr einfach, ja. Und natürlich, klar, wird Lachsöl dann wahrscheinlich noch billiger, aber Lachsöl hat ja auch den riesen Nachteil, es schmeckt immer komisch und die meisten Menschen lehnen es deshalb auch ab. Und Algenöl ist ein sehr neutral schmeckendes, fast schon leckeres Öl. Also lecker ist Olivenöl, aber es ist also nicht irgendwie jetzt abschreckend oder so. Von dem her, ich glaube, das ist eine Evolution und keine Revolution.
Genau. Zumal ich ja auch sehe, dass viele asiatische Länder, Japan, Korea, China, ja, und sich wirklich tagsüber, also hauptsächlich mit Algen ernähren oder sehr viel Bestandteil von Alge ist, ne? Also Wakame ist definitiv ein Produkt, wo Alge drin vorkommt. Nori ist ein Produkt, das man bei den Sushi-Rollen verwendet. Also das ist etwas, was ja auch der Deutsche oder der Europäer sehr gerne isst. Also von daher kann ich mir das auch gut vorstellen. Und für die Hundeernährung definitiv ist das etwas, was ich auch feststelle, immer häufiger gefragt wird, ob man eventuell Algen anstelle von Fisch nehmen kann, mit Sicherheit auch aus Kostengründen. Ja, also von daher finde ich die Aussage sehr gut und ich freue mich, wenn wir da als nächstes wieder noch ein bisschen tiefer drauf eingehen können beim nächsten Thema. Und von daher erstmal herzlichen Dank, Klaus, für deine Ausführungen, für das heutige Thema. Ich sage von meiner Seite aus Tschüss und freue mich schon auf den nächsten Greenlogen Pet Panel Podcast.
Tschüss.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Vergesst nicht, uns zu buchen und von uns zu schwärmen. Bis zum nächsten Mal bei den Greenologen.